Ich finde das einfach eine so vielseitige Arbeit, die wir hier machen dürfen. Das ist eine unglaublich hohe Verantwortung, Kinder in Familien zu vermitteln, die Familien zu begleiten.
Und diese Pflegeeltern finde ich immer wieder bewundernswert, auch was die leisten.
Ja.
Mit wie viel Liebe und ja, Warmherzigkeit und Offenheit und was sie auch manchmal aushalten.
Wie ist das denn für euch, so ein erstes Date zwischen den potenziellen Pflegeeltern und dem potenziellen Pflegekind?
Man ist dann mit aufgeregt, wirklich. Also mir geht das wenigstens so. Oder Edda, dir
ja,
auch, ne?
Aber das sind so wunderbare, magische Momente.
Das ist unglaublich,
Gerade, wo du die Frage stellst, habe ich ganz viele Bilder im Kopf, die mir kommen von diesen Momenten, die ich schon miterleben durfte.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Familienberatung. Welche Aufgaben haben eigentlich Familienberaterinnen und Familienberater? Wie stehen sie Pflegeeltern zur Seite und begleiten sie auf ihrem Weg? Und es wird auch persönlich, denn meine beiden Gäste, Edda Hermani und Silvia Pankow, teilen ihre Erfahrungen und besondere Erlebnisse aus ihrer Arbeit. Freut euch auf spannende Einblicke und einige wirklich wunderschöne Geschichten. Und damit starten wir auch direkt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Ausgabe. Edda, Silvia, schön, dass ihr heute bei mir seid und wir heute über eure Arbeit sprechen. Mögt ihr euch erst einmal selber kurz vorstellen?
Ja, ich bin Silvia Pankow und ich bin seit ungefähr 6 Jahren hier im VSE als Familienberaterin und habe davor viele Jahre im Jugendamt gearbeitet, im allgemeinen Sozialdienst, habe so ganz klassische Bezirkssozialarbeit gemacht, war immer zuständig für einen Stadtteil und habe mich da immer so ein bisschen gefühlt wie so eine Kontaktbereichsbeamtin, die ansprechbar ist. Und weil ich ja auch in kleinen Städten gearbeitet habe, in Oldenburg halt, und da kannte man mich auch und ich wohnte dann auch noch da, weil kann man günstig finden oder nicht, aber ja, und dann habe ich halt auch die Menschen immer auch mal wieder getroffen, für die ich zuständig war, und ja, da war ich auch immer ansprechbar. Ja, das war meine Arbeit dort.
Kontaktbereichsbeamtin, schöner
so,
Ausdruck.
Also wie das früher so war, ne? Da kannte man den Kontaktbereich, der stand dann immer da ist man dann auch mal hingegangen, hat den angesprochen, der war dann auch nett. Es war kein gruseliger Polizist oder so.
Aber du hast dich nicht wie eine Polizistin dabei.
Nein, überhaupt nicht. Obwohl das, glaube ich, manchmal schon so wahrgenommen wurde. Ja.
Super. Edda, wie ist es denn bei dir?
Ja, hallo, ich bin Edda Hermani und ich bin seit 2,5 Jahren etwa jetzt hier beim VSE als Beraterin und war vorher schon 20 Jahre bei einem anderen Träger in der gleichen Rolle tätig. Und davor habe ich im psychiatrischen Kontext gearbeitet und hatte sehr viel mit Menschen zu tun, die ähnliche Schicksale gehabt haben wie unsere Pflegekinder, die wir heute begleiten, aber die eben im Unterschied zu unseren Pflegekindern keine zweite Chance in ihrem Leben bekommen haben. Und das war für mich eine sehr große Motivation, mich dann diesem Aufgabenbereich als Beraterin für Pflegefamilien zu verschreiben.
Mhm. Silvia, wie war es bei dir, den Wechsel von der Kontaktbereichsbeamtin in Anführungsstrichen zu einer Familienberaterin hier im VSE?
Ja, also ich weiß nicht, uns wohnt das ja allen so inne, glaube ich jedenfalls. Ich glaube, ich kann das auf jeden Fall für mich sagen, dass wir diese Berufstätigkeit im sozialen Bereich ja auch wählen, weil wir irgendwie ja was Sinnstiftendes machen wollen. Also mir ging es so, ich wollte Kinder retten. Das war für mich immer völlig klar, wenn ich da in den Bereich ging. Und der erste Schritt war für mich, dann ins Jugendamt zu gehen. Und das war für mich auch viele Jahre okay. Aber irgendwann war es auch so, hatte diese Berufstätigkeit auch was Verbrennendes, fand ich. Also das war so dieses, man will Gutes tun, das wird aber nicht unbedingt als positiv wahrgenommen. Also die Rückmeldung ist halt auch nicht da und eher negative Rückmeldung, weil man kommt ja so als böse Frau vom Jugendamt daher. Und ich wollte dann auch nicht immer nur die Schwere des Lebens in diesem Berufsfeld ausüben, sondern ich wollte auch mal irgendwas bewirken im Nachgang, so auch sehen, so wo geht's denn hin? Und da war dieser Bereich für mich so ansprechend. Ich habe ja dann die systemische Ausbildung gemacht und habe mich dann hier beworben. Und das ist eigentlich genau das, dass man wirklich auch sieht, dass man Kindern irgendwie positiv unterstützt, dass man die positiv unterstützen kann, auf den Weg bringen kann. Das habe ich dort im Jugendamt nur in Teilen so erlebt, aber hier noch viel intensiver und schöner.
Also was?
Befriedigender. Was also das Beste kommt zum Schluss, so kann man sagen. Mhm. Na, also jetzt ist ja das mein letzter Teil in der Berufstätigkeit, den ich hier mache und ja.
Also eine sinnstiftende Tätigkeit.
Ja, absolut.
Ja, da geht es dir ähnlich?
Ja, also auf jeden Fall. Ich finde das einfach eine so vielseitige Arbeit, die wir hier machen dürfen. Und das ist eine unglaublich hohe Verantwortung, Kinder in Familien zu vermitteln, die Familien zu begleiten, diese Entwicklung auch zu sehen, die die Kinder machen können, wenn wir alle viel dafür tun, das Kindeswohl sozusagen im Blick zu behalten und auch mit den leiblichen Eltern letztendlich eine gute Zusammenarbeit hinzubekommen. Das ist wirklich was, wo man unglaublich viel Selbstwirksamkeitserfahrung machen kann. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder vor große Herausforderungen gestellt wird. Und das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt auch gewesen. Es wird nie langweilig. Man muss sich immer weiterentwickeln, weiterbilden und auch selbst an sich arbeiten. Und man kann an unglaublich vielen Prozessen teilhaben. Und ich erlebe das auch als sehr emotional, dass mich das häufig sehr, sehr berührt, auch was wir da so erleben.
Es wird ganz dankbar, finde ich. Ich bin immer dankbar für die Arbeit. Ne? Das ist auch eine ganz andere Erfahrung zu dem, wie es vorher war.
Also, wie ich es gerade schon gehört habe, ein großes Feld, was ihr eigentlich machen müsst. So, ne? Also, das ist jetzt nicht, dass man am Schreibtisch sitzt und immer die gleiche Tätigkeit ausführt, sondern diese große Ambivalenz, einerseits für die Pflegefamilie da zu sein, den Kontakt zu den Eltern und wahrscheinlich zu den Jugendämtern, Vormündern zu halten. Welche Fähigkeiten und Eigenschaften, ich meine, wir sind natürlich auch hier ein relativ bunter Haufen und jeder hat seine Stärken und aber welche Fähigkeiten und Eigenschaften würdet ihr sagen, sind für diesen Beruf eigentlich wichtig?
Ich glaube, das Menschenbild ist erstmal eine wichtige Voraussetzung, mit welcher Haltung wir diese Tätigkeit ausüben. Also dieses erstmal irgendwie allen offen gegenüber zu sein, nicht eng im Kopf, sondern wirklich alle da irgendwie erstmal anzunehmen, wo sie sind, sei es die Pflegefamilien oder aber auch die Herkunftsfamilien. Mhm. Ne?
Ich habe, das sehe ich auch so, also unglaublichen Respekt vor den Familien oder Paaren oder auch Einzelpersonen, die ein Pflegekind aufnehmen und sich dieser Entwicklungsaufgabe letztendlich auch stellen. Das ist eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe, aber auch unglaublich vielfältig und auch sehr schön. Genauso habe ich aber auch wirklich großen Respekt vor den leiblichen Eltern, mitzuerleben, was es für sie bedeutet, nicht mehr mit ihren Kindern zusammenleben zu dürfen und sie so gut wie möglich auf diesem Weg auch zu begleiten, trotzdem für ihre Kinder weiter da zu sein und auch ihr eigenes Leben weiterzuführen. Das ist schon, das ist groß.
Mhm. Ja, und da teilhaben zu können und sich da irgendwie so auch immer wieder ich finde das so, es ist einfach so, ich lerne so wunderbare Menschen kennen. Und das sind die Pflegeeltern und aber auch Herkunftseltern können wunderbar sein. Also die müssen nicht immer nur so schrecklich sein. Sicherlich gibt es da auch welche, die sind nicht gut erreichbar und haben aber auch ihre eigene Geschichte. Aber man lernt dort auch wunderbare Menschen kennen und mit viel Größe, ne? Und die auch richtig viel leisten.
Aber du hattest uns ja eigentlich auch nach den Fähigkeiten gefragt, die man letztendlich mitbringen muss für diese Arbeit oder sollte. Ich glaube, dass Flexibilität wirklich eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Also ich finde das zum Beispiel auch mega, dass kein Tag ist wie der andere und es keinen Zeitraster gibt, was man in der Woche abarbeitet, sondern wir haben eine hohe Gestaltungsfreiheit, unseren Arbeitstag zu gestalten. Das bedeutet natürlich auch, dass man eine gewisse Struktur schon mitbringen sollte, damit man sich da nicht verfranst. Man muss die Dinge ja auch alle erledigt bekommen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich wirklich regelmäßig zu reflektieren, sich auch selbst Fragen zu stellen oder auch sich mal in Frage zu stellen. Ja, Teamfähigkeit finde ich total wichtig, weil wir, das ist ein ganz wichtiger Faktor in unserer Arbeit, uns fachlich wirklich auch immer gut austauschen mit unseren Kollegen. Wir haben regelmäßig Supervision mit Kollegen von anderen Trägern im WPF-System. Das ist auch fachlich sehr wichtig. Und ja, wir gestalten auch Angebote für die Pflegefamilien oder auch nur für die Kinder oder für die Eltern. Also Kreativität, finde ich, ist auch ein wichtiger Faktor. Und ja, was ich finde, man muss natürlich auch mit schwierigen Fakten gut umgehen können. Also Empathie finde ich wichtig, aber man muss es auch aushalten können, dass manchmal zu erfahren, was Kinder vorher schon erlebt haben, das geht schon auch ein bisschen an die Nieren, finde ich. Also man muss sich auch angemessen abgrenzen können. Das finde ich auch wichtig.
Ja, das stimmt. Aber dafür haben wir auch immer hier uns, wir sind Gott sei Dank ein super Team. Also
genau.
wir sind immer gut im Austausch und mit viel gegenseitigem Verständnis und Rückhalt.
Genau.
Was ganz wichtig ist für diese Arbeit.
Ja. Das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass wir die Verantwortung einfach auch teilen mit unseren Kollegen oder mit unseren Co-Beratern, die ja für uns auch sehr wichtig sind, mit denen wir einfach auch nochmal viele Dinge besprechen können, wo wir Fragezeichen haben oder wo wir vielleicht auch unsicher sind. Genau, also das ist schon ein wichtiger Faktor.
Hast du gerade Co-Berater gesagt? Das ist etwas Spezielles von dem Modell der westfälischen Pflegefamilien. Da würde ich später nochmal drauf eingehen, was das eigentlich heißt, was ein Co-Berater ist. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, das ist, man muss sehr flexibel sein und wahrscheinlich ist dann kein Tag wie der andere. Meine nächste Frage, die auf meinem Zettel hier steht, ist, gibt es sowas wie einen typischen Arbeitsalltag? Das glaube ich jetzt, kann man glaube ich an der Stelle schon mal verneinen. Aber wie könnte denn so ein beispielhafter Arbeitstag für euch aussehen? Wie beginnt der? Wie endet der? Wann endet der vielleicht auch? Das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen bunt. Mal früher, mal später.
Müssen wir sehr flexibel sein und schon den Bedingungen in den Familien anpassen, wann die Zeit für Gespräche haben, da wir die ja regelmäßig aufsuchen und mit denen ins Gespräch gehen.
Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so um 14 Uhr kommen Sie zu mir ins Büro, sondern
wir fahren dann schon
ihr
hin.
Ihr fahrt dorthin,
genau,
und schaut dann, wann haben Sie am besten Zeit?
Genau, wann haben Sie am besten Zeit? Wann ist für Sie so eine Möglichkeit, wo Sie wirklich sich auch gut auf sich besinnen können und auch Ruhe und Zeit haben für ein Gespräch und Austausch? Und das kann auch mal abends sein. Bei einigen Pflegefamilien ist das tatsächlich so, die dann über den Tag so eingebunden sind und die Ruhe nicht haben und dann auch, wenn dann beide gerne am Gespräch teilnehmen möchten, was ja eigentlich immer zu wünschen ist. Und dann, wenn der eine Partner oder beide vielleicht sogar tagsüber arbeiten noch, dann geht's halt auch nur abends, ne? Dann auch da. Und vor allen Dingen, weil wir ja auch viel mit den Familien auch am Wochenende und den Kindern machen, sind wir da ja auch verfügbar. Ja, wir versuchen das auch im Rahmen zu halten, das ist immer so. Aber es ist schon so, dass und dann ist es natürlich auch noch jedem selber überlassen, wie er am Wochenende noch verfügbar ist. Also es ist schon so, dass es hilfreich ist oder sein sollte, dass wir am Wochenende telefonisch schon nochmal erreichbar sind, in dem Sinne, dass wir immer aufs Handy schauen. Insbesondere, wenn es vorher schon sich abzeichnete, dass es in der Familie vielleicht ein bisschen kriselig ist und dass wir dann aufs Handy schauen und dann auch verfügbar sind, wenn die Krise ist. Also mir geht das immer so, je früher man so einen kleinen Brandherd löscht, desto besser ist das und weitet sich nicht zu einem großen Feuer aus. Und ja, da, und ich, mir fällt es auch nicht schwer, muss ich gestehen, am Wochenende aufs Handy. Für mich ist das kein irgendwie, ich kann es trotzdem zwischendurch abschalten, also ich habe da kein Problem, weil manche sagen, oh Gott, am Wochenende muss man sich ja völlig ausklinken. Also das, wenn man das nicht muss und man, also das sollte, wäre schon hilfreich, wenn man das, glaube ich, mitbringt, diese Bereitschaft, mal am Wochenende aufs Handy zu schauen.
Genau, also mir ist
oder verfügbar
auch
zu sein.
In Fleisch und Blut übergegangen. Ich mache das auch, wenn ich abends von einem privaten Termin nach Hause komme, schaue ich immer noch mal aufs Handy, ob irgendwas ist. Und häufig ist dann tatsächlich auch noch mal was, wo man aber auch sehen kann, okay, das kann bis morgen früh warten oder jetzt ist vielleicht auch wirklich noch mal angesagt, da ein bisschen Unterstützung zu bieten. Genau, die Arbeitstage sind wirklich sehr abwechslungsreich. Das kann zum Beispiel sein, dass man morgens mal ein Kind im Kindergarten besucht und da hospitiert und sich mit den Kooperationspartnern da vor Ort unterhält, gemeinsam auch mit den Pflegeeltern oder mit einem Pflegeelternteil. Oder dass man mit Lehrern spricht, die Probleme haben und die sich dann an einen wenden. Oder man Termin im Jugendamt hat zum Fachgespräch. Morgen habe ich zum Beispiel einen Besuchskontakt, morgen Nachmittag, und den bereite ich mit den leiblichen Eltern auch noch vor, damit die im Grunde auch schon gut vorbereitet sind, was von dem Kind so kommen kann. Oder heute Nachmittag treffe ich eine junge Jugendliche und werde mit ihr ein bisschen rausgehen und so persönliche Themen besprechen, die schwierig sind. Genau, also es ist wirklich sehr abwechslungsreich, das kann man sagen. Und das macht es aber auch wirklich, finde ich, einfach total interessant und ja, auch herausfordernd.
Bei dem Besuchskontakt, wenn du den dann vorsprichst, was besprecht ihr denn an der Stelle vor?
Also ich erzähle den leiblichen Eltern oder morgen in dem Fall ist es die leibliche Mutter, wie das Kind sich gerade so entwickelt, was so aktuelle Themen sind, wie es in der Schule läuft und worauf sie sich vielleicht auch einstellen sollte, was kommen könnte vom Kind. Also wenn Kinder gerade eine bestimmte Phase durchmachen und vielleicht auch provokativ sind, das setzt manchmal den leiblichen Eltern auch sehr zu. Und das ist gut, dann vorher das schon mal anzusprechen, damit die innerlich auch schon so ein bisschen vorbereitet sind und wir dann auch miteinander gucken können, wenn sowas kommt, wie können wir das dann handeln, ne? Dass da keine Überforderung passiert und die sich dann auch gut aufgehoben und begleitet fühlen.
Ja, also das Ziel an der Stelle ist, dass dieser Besuchskontakt möglichst für alle Parteien positiv verlaufen kann. Und
genau,
sowohl für die Eltern des Kindes als auch für die Pflegekinder, die hinterher mit einem guten Gefühl vielleicht rausgehen können.
Genau.
Bei aller Anspannung, die es natürlich bei einigen Besuchskontakten geben kann. Ne?
Genau, mit dem Kind habe ich auch schon vorher gesprochen, dass wir uns morgen treffen und dass sie sich überlegen kann, ob sie ein Spiel mitbringen möchte, ne, so, damit sie auch so ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten bekommt. Das klappt eigentlich immer ganz gut.
Mhm. Könnt ihr sagen, so gibt es so bestimmte Momente oder bestimmte Sachen, die in eurer Arbeit vorkommen, wo ihr sagen könnt, hey, das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Das bereitet mir die größte Freude.
Also wenn man die Familien so mit den Kindern erlebt und irgendwie das fast schon so einen Freizeitcharakter hat und mit denen gemeinsam irgendwie, so wie beim Sommerfest, irgendwie gemeinsame Momente, lustige teilt oder so, das sind sehr schöne Momente. Ja, und wenn man so miterleben darf, wie die doch glücklich sind so miteinander, wenn man mal das Matching hat gepasst, so, ne? Pflegeeltern und Kinder passen super gut zusammen und das sind immer so wirklich, ja, beseelende Momente, finde ich. Und auch wenn dann noch dazu kommt, dass das auch mit dem Herkunftssystem gut klappt, dass da so, dass so einfach die Rollen klar sind und alle das so annehmen können, die Situation, wie es ist, und ihren Frieden damit gemacht haben, das sind immer so, ja, das ist einfach schön, weil das Kind kann sich dann gut entwickeln und man sieht, welche Schritte das macht. Das ist einfach unheimlich schön, ja.
Mhm.
Also ich finde so die Vielseitigkeit in unserer Arbeit total toll und bin immer wieder super happy, so tolle Kooperationspartner auch zu haben. Also es war gerade so in den letzten Monaten, dass ich dachte, wow, was für eine gute Zusammenarbeit. Wir sind ja so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt zwischen Jugendamt, Pflegefamilie, Vormund, leiblicher Familie und auch den Kooperationspartnern in der Schule und im Kindergarten. Und mit so vielen wirklich klasse Zusammenarbeit zu haben, total auf Augenhöhe und einfach auch sehr wertschätzend und immer so auch das Wohl des Kindes im Blick zu haben, das finde ich richtig, richtig gut. Und was ich halt super finde, ist, wenn wir Kinder langfristig begleiten, von dem ersten Moment an, wo es ein Kennenlernen gegeben hat mit den Pflegeeltern, bis vielleicht, ne, die erwachsen sind, eine Ausbildung machen, so diese ganze Entwicklung miterleben zu dürfen, mit allen Stolpersteinen und auch vielleicht schwierigen Situationen und trotzdem dann zu erleben, wie gestärkt die Kinder und Jugendlichen dann ins Leben gehen. Und sich teilweise auch noch melden bei uns, wenn sie schon Mitte 20 sind und einfach nochmal auf ihre Biografie gucken wollen und Fragen haben. Das finde ich richtig toll, muss ich echt sagen.
Das kann ich mir gut vorstellen, dieser Längsschnitt, diese biografischen Aspekte dann nochmal nachzuschauen, wie hat das eigentlich alles angefangen. Und es fängt ja an sich noch früher an, nämlich dass Pflegeeltern überhaupt erstmal oder dann Menschen auf die Idee kommen, ich kann mir das überhaupt vorstellen, Pflegefamilie zu werden. Und das ist ja auch ein Teil eurer Aufgabe, nämlich Pflegefamilien oder interessierte Menschen auf diese Aufgabe vorzubereiten, was wir Bewerberfamilien nennen. Das fängt mit dem ersten Gespräch an, so, wo ihr dann, glaube ich, dann alleine oder zu zweit in die Familie kommt. Wie läuft so ein Gespräch ab, so ein erstes Gespräch? Und was sind da auch so häufige Fragen, die ihr dann beantworten könnt?
Ja, häufig ist es wirklich so, erstmal so ein Kennenlernen, was sind das überhaupt für Menschen, aus welchem Grund sitzen wir da, wo haben die von uns gehört, wie lange sind die schon mit dieser Idee unterwegs? Und die Bewerber, sogenannten Bewerber, haben ja dann auch ganz viele Fragen an uns. Wie geht es überhaupt, so eine Vorbereitung? Was gehört dazu? Wie lange dauert das? Was muss man überhaupt für Voraussetzungen mitbringen? Und auch langfristig gesehen, ganz viele Menschen haben die Frage, ja, ist das denn überhaupt dann auch langfristig mit dem Pflegekind? Oder bleibt das vielleicht irgendwie nur ein Jahr so? Dass natürlich, wenn wir eine Dauerpflege vorbereiten, dass langfristig sozusagen ein Pflegeverhältnis ist und wenn alles gut matcht, sozusagen die Kinder dort auch erwachsen werden können in der Familie. Das sind für viele ganz wichtige Informationen. So.
Ja, das ist ja auch so, dass das oft auch oder nicht selten vorkommt, dass es auch ungewollt kinderlose Paare sind, die sich melden. Und für die ist es auch zum Beispiel ganz wichtig, eben diese Frage, bleibt das dann auch bei uns oder wird uns das wieder weggenommen? Das sind natürlich, da ist ein ganz großer Wunsch nach Familie und sich einlassen wollen und auf ein Kind und das ist dann, und das ist mit einer großen Sorge auch verbunden, kann uns das dann jederzeit wieder weggenommen werden, wenn wir uns da so emotional aufmachen, ne, und diesen Teil gut zu besprechen und da sensibel mit umzugehen. Ich glaube, das sind so die emotionalen Themen, sind ganz, ganz wichtig. Dann kommt irgendwann auch der rechtliche Teil, der ganz wichtig ist. Und auch, was ganz wichtig ist, was können die Kinder mitbringen? Ne, was könnten wir uns vorstellen, auch dann gleichzeitig in den Prozess zu gehen? Was können die potenziellen Pflegeeltern sich vorstellen? Worauf können sie sich einlassen? Kann das Kind auch mit besonderen, erschwerten Bedingungen in die Familie kommen und trauen die Eltern sich das zu, gut zu versorgen und mit den Kindern in den Prozess zu gehen. Ja,
ja, ich finde gerade diese Frage, bleibt das Pflegekind denn bei uns? Das begegnet mir, wenn ich irgendwie bei Instagram irgendwie bin, das bekommen wir häufig die Frage oder auch bei einem Infoabend, den wir jetzt neulich hatten. Das ist ja an sich gar nicht so leicht zu beantworten, finde ich, weil natürlich ist es beim Rahmen von WPF auf Dauer angelegt, Aber es ist ja keine Adoption. Das sind ja nicht die Pflegeeltern, sind ja nicht die rechtlichen Eltern. Und in den allermeisten Fällen gibt es keine Rückführung. So, was antwortet ihr da? Wie kann man darauf gut antworten, auf diese Frage, ohne irgendwie falsche Hoffnung zu machen, aber auch gleichzeitig nicht dieses Restrisiko, was es vielleicht gibt, das zu sehr zu dramatisieren? Also wie kann man darauf gut antworten?
Ja, also ich finde, wir schauen immer schon ganz gut, mit welcher Geschichte kommen die Kinder überhaupt bei uns in die, quasi tauchen die auf bei uns und sollen vermittelt werden. Und da kann man schon an den Geschichten erkennen, wie wahrscheinlich ist das, dass es da zu einer Rückführung kommt. Und so, das versuchen wir den Pflegeeltern auch zu sagen, dass wir natürlich schon sensibel gucken, ne, was für ein Kind das ist und was für eine Lebenssituation kommt das, welche Bedingungen liegen davor. Und dann kann man so mit ein bisschen Erfahrung und vielleicht Austausch von erfahrenen Kollegen und Kolleginnen schon noch sehen, ob das, wie hoch die Prozentzahl ist, dass das Kind zurückgeführt wird. Ne? Und da können wir dann schon die Pflegeeltern beruhigen. Natürlich müssen wir auch darauf hinweisen, na klar, im Gesetz steht, dass es immer eine Rückführungsoption gibt. Ne? Das steht da so drin. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering. Und ich habe es höchstens aus einer Heimeinrichtung, aus einer stationären Einrichtung erlebt, dass ein Kind zurückgeführt wurde. Hier bei uns im Bereich habe ich es selber persönlich nicht erlebt.
Das geht mir auch so. Also ich bin ja schon fast 25 Jahre in dem Bereich. Ich habe es jetzt auch noch nicht erlebt. Aber wir sagen den Bewerbern und Pflegeeltern natürlich, dass leibliche Eltern auch das Recht haben, das rechtlich nochmal überprüfen zu lassen. Na klar, aber ich sehe das genauso wie du, Silvia, dass wir einfach vorab schon gucken, wie ist die rechtliche Situation vor der Vermittlung. Wir lernen ja auch häufig die leiblichen Eltern kennen. Wir haben einen intensiven Austausch mit dem Jugendamt oder auch mit der Bereitschaftspflege oder der Heimanrichtung, wo das Kind vorher lebt. Und dann kann man schon sehr, sehr viele Faktoren gut zusammenfassen und sich daraus auch letztendlich eine Meinung bilden, na, wie wahrscheinlich könnte das überhaupt sein, wenn wir wissen, dass das Pflegeeltern Bewerber sind, denen ganz wichtig ist, dass das Kind dort groß werden kann, dann gehen wir da schon auf Nummer sicher und würden nicht wackelige Anfragen sozusagen vermitteln, wo dann schon steht, es könnte sein, dass so, das würde ich auf keinen Fall machen.
Man fragt dann lieber nochmal dreimal nach, bevor man genau dieses Kind aussucht, was dann in der Pflegefamilie sein könnte.
Genau.
Ja, und ich denke, wenn es zu einer Rückführung wirklich kommt, dann muss ja viel vorher auch passiert sein.
Ja, und das würde sich lange vorher schon abzeichnen. Und ich finde, wenn so ein Kind erstmal in der Familie gebunden ist oder überhaupt dort lebt, dann wird auch, kenne ich eigentlich nicht, dass dann irgendwie ein Familiengericht auch bereit wäre, mal eben so aus Versuch heraus so einen Beziehungsabbruch zu riskieren. Ne? Also dass man dann sagt, ja gut, ach, die haben sich jetzt ja ein halbes Jahr oder ein Jahr ganz gut stabilisiert. Jetzt können wir das Kind ja zurückführen und setzen damit aufs Spiel oder gehen damit um, dass dann ein Beziehungsabbruch stattfindet für dieses Kind, was ja schon vielleicht ein, zwei, manchmal auch drei Beziehungsabbrüche erlebt hat und dann noch einen weiteren, der sich jetzt eigentlich stabilisiert hat, nochmal. Also ich finde, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering.
Naja, und dazu muss man sagen, genau, je länger ein Kind halt in der Pflegefamilie lebt, desto sicherer ist es dort ja auch in der Regel gebunden, wenn es gut läuft. Und dann ist das eben auch das, was das Kindeswohl letztendlich erfordert, dass diese Bindung erhalten bleibt. Und auf der anderen Seite arbeiten wir ja auch, wie wir eben schon gesagt haben, sehr mit den leiblichen Eltern, auch das Wohl des Kindes im Blick zu haben. Und deshalb sozusagen wirkt das ja auch in der Regel so, dass die Eltern dann merken, okay, das ist auch ein Prozess der Akzeptanz. Ich sehe, meinem Kind geht es in dieser Familie gut. Und viele leibliche Eltern kommen auch wirklich dahin zu sagen, wow, ich bin der Pflegefamilie auch dankbar, dass mein Kind da so einen guten Platz hat. Und gehen von dieser Idee auch einfach komplett weg.
Ja, und wenn die dann auch in der Lage sind zu reflektieren, diese Herkunftseltern, wo ihre Grenzen sind, Na, dann entsteht ja irgendwie was ganz Schönes am Ende, dann, dass die dann sagen, ich bin froh und dankbar, dass mein Kind dort aufwachsen kann. Ich liebe das Kind, aber ich glaube, ich könnte ihm das vielleicht nicht so bieten, wie es das braucht. Aber diese Liebe kann ich immer wieder formulieren, indem ich zuverlässig komme und mich für mein Kind interessiere und in Kontakt gehe. Und diesen Teil Eltern zu leben, wenn die das schaffen, auch da Eltern sein zu können. Wir sagen ja immer, Pflegekinder sind Kinder mit 4 Eltern. Ne? Und wenn dann ein paar Eltern, da leben sie und eins haben sie noch, was sie mal irgendwie, wo sie entstanden sind sozusagen. Und wenn das gut klappt, das ist für das Kind einfach ein Geschenk.
Hm. Ja, und das glaube ich auch für die Eltern des Kindes. Ja, es ist einerseits eine wahnsinnige Trauerarbeit, die sie leisten müssen und gleichzeitig aber auch ein verdient das Riesenrespekt, wenn Absolut. Sie wirklich dazu kommen, das zu akzeptieren, dass das Kind nicht bei mir leben kann. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ich hatte ja auch schon mal ein Interview mit einer leiblichen Mutter und da bin ich mit Tränen in den Augen rausgegangen. Weil diese Geschichten zu hören, das ist wirklich, ja, ganz, ganz besonders.
Ist wirklich ganz besonders, finde ich auch, ja.
So, kommen wir nochmal auf das Thema Vorbereitung zurück. Genau, nach dem ersten Gespräch und zu diesen ersten Fragen gibt es ja eine längere Vorbereitung. Ungefähr 9 Monate, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen, mal dauert es ein bisschen länger. Auch da seid ihr relativ individuell, auch was die Pflegeeltern, die angehenden Pflegeeltern brauchen. Was ist denn euch bei der Vorbereitung besonders wichtig oder wo habt ihr vielleicht auch da besonders Spaß, an welchen Themen die zu besprechen?
Ja, wir gucken natürlich immer, erstmal ist ja man selber neugierig, wer da so ist, was sind das für Menschen, man ist ja selber neugierig, interessiert, möchte so ein Gefühl dafür entwickeln, wer sitzt da vor mir, ja, und so ein Gespür einfach dafür zu kriegen, was ist das für ein Mensch. Ja, klar hat man immer erstmal so einen Eindruck im ersten, aber dann über die Gespräche lernt man sich erkennen und für mich ist immer erstmal Offenheit wichtig, dass sie sich zeigen mögen. Das, klar, es muss auch ein bisschen wachsen, Vertrauen muss da auch ein bisschen entstehen, dass das nichts Schlimmes ist, dass wenn die sich öffnen, das ist ja auch Voraussetzung für diese Aufgabe, ne, Offenheit und sich zeigen mögen und vielleicht auch mal die Bereitschaft zu zeigen, wo ist es für mich manchmal schwierig im Leben, was läuft gut, was läuft manchmal nicht so gut, wie offen sind diejenigen, wie reflektiert, das finde ich immer wichtig für mich erstmal.
Ja, und auch überhaupt so die Situation. Also dadurch, dass die Familien sozusagen sich in so einen Vorbereitungsprozess begeben, werden sie ein Stück weit eine öffentliche Familie, ne? So nennen wir das, wenn wir Pflegefamilien sozusagen haben, die öffnen sich ja für uns. Wir sitzen bei denen am Küchentisch oder im Wohnzimmer und sind ja auch am Anfang noch recht fremd und sprechen über Kinderlosigkeit oder die persönlichen Themen, die die Familien halt mitbringen in diesem Prozess. Und das ist schon, da braucht schon echt sehr viel Vertrauen, finde ich, und auch eine Offenheit, Dinge fragen zu können, sich zeigen zu dürfen. Das ist schon ein dickes Pfund, finde ich. Und ja, das bereitet letztendlich auch so ein bisschen auf die Arbeit später vor. Ne? Wenn die Familien belegt sind, dann kommen wir auch regelmäßig und besprechen dann die Themen, die denen auf der Seele liegen und die vielleicht schwierig sind oder wo sie Unterstützung brauchen. Genau. Und im Vorbereitungsprozess sind wirklich auch spannende Themen. Wir beschäftigen uns mit den Themen Bindung, was ist das überhaupt, wie entsteht das und ne, was für Voraussetzungen bringen die Kinder mit, die wir vermitteln für so einen Bindungsprozess, was haben die vorher für Erfahrungen gemacht, warum sind die überhaupt aus der Familie rausgenommen worden, ja, also da muss ja vorher auch schon ein bisschen was passiert sein, bevor so ein Kind in Deutschland aus einer Familie rausgenommen wird, das muss man ganz klar sagen. Dann natürlich auch damit, hey, was haben die auch vielleicht schon für sehr schlimme Erfahrungen machen können? Also das Thema Traumatisierung gehört auf jeden Fall auch zum Vorbereitungsprozess dazu. Dann wird es ja auch Kontakt zu den leiblichen Eltern geben. Beschäftigen wir uns natürlich auch damit, ne? Wie kann man sich so eine leibliche Familie vorstellen? Und Wie wird man auch auf Besuchskontakte vorbereitet? Ne? Wie häufig können die vielleicht stattfinden und in welchem Rahmen? Dass die immer an neutralem Ort stattfinden, bei uns zum Beispiel hier in unseren Räumen vom VSE. Und ja, letztendlich gibt es da ganz viele Themen,
FAS
oder
zum Beispiel, dass die auch sich vorstellen können, dass die Herkunftsfamilie annehmen. Ne, also das finde ich ist auch, dass die da eine Offenheit haben, dass sie die annehmen können. Also gut, manche machen es einem auch ganz schwer, Herkunftseltern sie anzunehmen, muss man leider auch sagen. Aber nicht alle, es gibt ja auch da Unterschiede. Ne? Und aber dass sie grundsätzlich die Bereitschaft haben, wenn sie Pflegeeltern wären, dass sie eben, wie gesagt, diese Offenheit nicht nur in den öffentlichen Raum haben, sondern auch hinsichtlich des Herkunftssystems die Offenheit sich bewahren. Und auch den Verständnisblick sich dort bewahren können für das Herkunftssystem, was manchmal ja so anders ist, ne, als das eigene System, in dem man lebt und die Ansprüche, die man hat. Aber dass man trotzdem sagt, okay, bei denen ist das so und das wird seinen Grund haben, warum die so sind, wie sie sind. Aber ich kann das so stehen lassen. Ich muss mich nicht darüber hinwegsetzen und die abwerten, weil die ja könnten ja ihr Kind nicht großziehen und ich bin ja der bessere Mensch, so, ne, weil ich rette dieses Kind und bin der bessere Mensch und die kriegen es halt nicht hin, die sind halt nicht gut, ne. Und wenn, das finde ich immer ist wichtig, nicht, das ist wieder das Menschenbild, die Haltung, ne, dass ich sage, okay, die haben es aus irgendwelchen Gründen. Wir haben es nicht geschafft, die haben es aber sicherlich gewollt und die lieben ihr Kind auch auf ihre Art und Weise. Und das einfach so stehen zu lassen. Und das nicht bewerten zu müssen, sondern einfach zu akzeptieren. Ja.
Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, finde ich auch, um ein Kind wirklich auch wertschätzend annehmen zu können. Weil das Kind ist aus diesen Eltern entstanden. Das sind die Wurzeln und es ist ein Teil dieser leiblichen Eltern. Und da ist es, glaube ich, immer ganz wichtig zu differenzieren zwischen den Menschen, leibliche Eltern und den Verhaltensweisen, die sie gezeigt haben. Und genau wie du es sagst, ich finde auch, jeder handelt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und es gibt leider wirklich viele Menschen, die aufgrund ihrer eigenen Geschichte auch sehr begrenzte Möglichkeiten nur haben, gut für ihre Kinder da zu sein. Ne? Und was noch wichtige Themen sind so die Integrationsphasen der Kinder, wenn ein Kind in eine Pflegefamilie vermittelt wird, ne? Wie verläuft die Integration, wie verhält es sich vielleicht am Anfang, wo man denkt, oh super, das ist ja alles klasse, Kind ist total angepasst, ganz
ich
vorsichtig.
Ich habe auch von gehört, die Honeymoon-Phase haben
ja,
sie es genannt.
Genau.
Finde ich wunderbaren Begriff
genau,
dafür.
Genau. Genau, und diese Honeymoon-Phase endet meistens dann auch ziemlich abrupt oder es gibt auch Kinder, die überspringen diese Phase und sind direkt gleich ganz forsch unterwegs. Genau, das ist ganz wichtig. Und was wir uns natürlich auch mit den Bewerbern anschauen, sehr individuell und nehmen uns auch viel Zeit dafür, ist ihre eigene Biografie. Und das nennen wir Genogrammarbeit. Da erarbeiten wir mit den Bewerbern Heils- und Familien. Stammbaum in der Art ist es. Und schauen uns an, ne, wie sind die aufgewachsen? Was haben die selbst für eine Erziehung genossen? Was haben die für Werte entwickelt? Was möchten sie davon auch gerne weitergeben an das Kind, was sie aufnehmen? Und was vielleicht aber auch gerade nicht? Und was möchten sie vielleicht gerade anders machen als ihre Eltern? Das sind ja ganz spannende Fragen auch und das bedeutet natürlich auch, dass man schon vertrauensvolle Zusammenarbeit hat. Das sind ja wirklich sehr persönliche Themen, aber für uns total wichtig, weil wir in diesem Vorbereitungsprozess natürlich versuchen, die Menschen so gut wie möglich kennenzulernen, um danach dann wirklich auch das bestmögliche passende Kind für diese Familie zu finden. Wenn, sage ich mal so, man wirklich so ein super Match findet, was wie die Faust aufs Auge zu dieser Familie passt, dann sind das schon mal 50%, mit denen man startet. Mhm. Ne? Weil so ein super Match, das ist ja Gold wert.
Und genau dafür ist es dann immer wichtig, was die Eltern auch sich vorstellen können, was so zu ihnen passt, was sie sich zutrauen, dass sie da ehrlich mit sich sind und auch das öffnen mögen und daran teilhaben lassen mögen, dass wir ein gutes Gespür kriegen, damit sie auch erfolgreich Eltern, Familie sein können. Ne?
Also ich höre so ein bisschen gerade drei Ziele von dieser Vorbereitung. Einmal so ein rein kognitiver Aspekt, so was ist Traumatisierung beispielsweise. und was ist Bindung und wie funktioniert das? Das zweite ist dieser Haltungsaspekt, der ja auch letztlich dazu dient, dass man hinterher auch mit dem Pflegekind auch auf wertschätzend auch über die Eltern sprechen kann des Kindes. Und der dritte halt dieses Matching, also dass man hinterher mit den Pflegeeltern zusammenschaut, was für ein Kind können wir aufnehmen, wo sind auch vielleicht unsere Grenzen. Also diese drei Punkte.
Ich würde durchaus sagen, da würde ich noch einen vierten dazu.
Okay,
also
gerne
versuchen auch so in Verknüpfung damit, was die Kinder vorher erlebt haben, nochmal ganz konkrete Verhaltensweisen auch an vielen Beispielen darzustellen. Was könnte, ne, wie könnte sich ein Kind in welchen Situationen verhalten, damit die Leute auch eine Idee davon kriegen, hey, was kommt denn auch konkret auf dem Platz auf uns zu oder was könnte auf uns zukommen? So, das ist, finde ich, auch nochmal ganz wichtig, weil das Leben verändert sich maßgeblich durch die Aufnahme eines Kindes. Und ich finde immer ganz wichtig, dass die Menschen, das ist natürlich, sag ich mal, ein Trockenlauf und eine Vorbereitung. Man kann letztendlich so eine Situation, wie es dann hinterher sein wird, nicht 100% in der Vorbereitung kreieren oder sich vorstellen, weil es einfach über die Vorstellung ja geht. Aber ich finde es wichtig, dass die Menschen wissen, das, was auf einen zukommt, das, ne, das ist uns klar. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Und das finde ich erstmal eine richtig gute Voraussetzung. Viel besser, dass sie dann hinterher sagen, oh, das ist ja viel besser und unproblematischer, als wir uns das vorgestellt haben, als umgekehrt. Und ich finde also dieser Aspekt, das Vertrauen in eine Beratungsperson zu gewinnen in dem Vorbereitungsprozess und zu wissen, egal was hinterher kommt, wenn ein Kind da ist, der Berater oder die Beraterin, die wird immer an unserer Seite sein und wir können uns voll auf die verlassen. Und die sind auch immer sozusagen für uns erreichbar, wenn wir sie brauchen.
Genau, das
ist ein dickes Fund.
Das ist ein dickes Fund, dass sie so ein Backup haben. Ne? Das denke ich mal so. Dann denke ich, ja, irgendwie ist das ja auch gar nicht schlecht. Das hätte ich mir manchmal auch gewünscht, als meine Kinder klein waren. So ein Backup, wo ich da hinging und dann kann ich das alles erzählen, was gerade schwierig ist.
Ansprechperson.
Ja.
Und die dann auch, also man hat ja irgendwie vielleicht immer seine Ansprechperson, sei es vielleicht irgendwie die eigenen Eltern, gute Freunde, die vielleicht schon ältere Kinder haben oder so, aber quasi aus dieser professionellen Perspektive zu haben, das ist auf jeden Fall schon ein Fund,
was
dann
Pflegeeltern
haben.
Und wenn man das dann auch noch annehmen mag und das auch für sich zu nutzen weiß und dann, ja, läuft. Ne? Wirklich, kann man so platt sagen, dann läuft es auch gut. Ne?
Jetzt haben wir viele Ziele quasi gehört von dieser Vorbereitung. Das eine ist ja hinterher, dass man eine genaue Perspektive hat, was für ein Kind kann diese Pflegefamilie eigentlich aufnehmen. Und dann habt ihr ein Familienprofil erstellt und geht dann auf die Suche. Und dann guckt ihr nach einem passenden Match. So ein bisschen wie bei Tinder, aber auch ein bisschen anders wahrscheinlich. Wie funktioniert das denn genau?
Ja, also zum einen gibt's natürlich die Möglichkeit, wir haben ja ganz viele Kooperationspartner bei den Jugendämtern, von denen wir auch die Vermittlungsanfragen bekommen. Und wenn man da mal Gespräch hat oder so, dann kann man einfach auch schon mal sagen, Mensch, ich habe da eine richtig tolle Bewerberfamilie und die würden gerne ein Kind in dem und dem Alter und mit dem und dem Hintergrund aufnehmen. Habt ihr im Moment was? Auf der anderen Seite bekommen wir auch täglich ganz viele Vermittlungsanfragen von ganz vielen Jugendämtern, weil die Not einfach sehr groß ist, weil ganz viele Kinder einen Platz suchen. Und dann bekommen wir natürlich auch sehr gut geschildert, so was hat das Kind erlebt, wo lebt es jetzt, wie lange lebt es schon dort, wo es jetzt ist. Und was für Anforderungen und was für Vorstellungen gibt es über mögliche Pflegeeltern? Was sollten die mitbringen? Und dann kann man schon mal so ein bisschen abgleichen. Wenn ich das Gefühl habe, ja, das könnte wohl so grob passen, dann nehme ich Kontakt auf zum Jugendamt. Dann ist es häufig so, dass die auch sagen, ja, es gibt auch noch einen Vormund. Oder sie können auch gerne mit der Bereitschaftspflege sprechen. Und das ist dann der nächste Schritt. Ja, und dann ist für mich unabdingbar, ich muss das Kind vorher einmal kennengelernt, gesehen haben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das wirklich passen könnte. Und das ist manchmal wirklich so krass. Also die Beschreibungen der Kinder oder auch die schriftlichen Dinge, die man bekommt, sind manchmal schon ein bisschen heftig, sage ich mal so. Und ich habe es einmal erlebt, dass ich eigentlich schon gar nicht mehr das Kind kennenlernen wollte, war aber sowieso in der Stadt und dachte, ja gut, wegen einem anderen Kind, dann nehme ich das auch noch mit. Und dann habe ich das Kind gesehen und dachte, Wahnsinn, das ist genau das Kind für die Familie. Und habe gedacht, wow, das war im ersten Moment sofort klar. Und ja, das hat so gut gematcht. Und also im Grunde ein Gefühl für das Kind zu kriegen, so wie verhält sich das, wie spricht es, ne, wie distanzlos ist das auch. Also das Kind zum Beispiel war mega distanzlos, ist mir direkt auf den Schoß gehüpft und wollte meine Tasche ausräumen und so. Und ja, und diese ganzen Eindrücke von dem Kind zusammen mit dem, was wir schriftlich wissen und die Vorgeschichte, die nehme ich dann mit, mache mit der Bewerberfamilie dann einen Termin aus und stelle das Kind dann erstmal nach der Aktenlage und nach dem, was ich an persönlichen Eindrücken gefunden habe, vor. Das habe ich natürlich vorher dann auch mit dem Jugendamt schon alles so vereinbart, dass wir diesen Weg gehen. Also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, es gibt nicht immer nur einen Weg, das muss man halt abstimmen, aber in vielen Fällen ist es halt so. Und wenn die Familie dann sagt, ja, also das hört sich ja echt gut an, das können wir uns vorstellen, sage ich immer, schlafen Sie nochmal drüber. Und wenn die dann am nächsten Tag oder übernächsten sagen, jo, wir können uns das immer noch vorstellen, dann ist es häufig so, dass wir dann erstmal einen Kennenlerntermin mit dem Jugendamt machen und die sagen, ja, wir wollen gerne die Familie auch kennenlernen, weil wir kennen das Kind ja auch und wollen auch unseren Eindruck haben. Ja, und dann sagen, ja Mensch, die Familie ist ja genauso wie im Profil beschrieben, wir finden die total sympathisch, wir können uns das gut vorstellen. Und dann ist in der Regel der nächste Schritt, dass wir dann einen Kennenlerntermin mit dem Kind sozusagen vereinbaren. Genau.
Häufig als Blind Date, ne? Also.
Genau, also es wird sehr unterschiedlich gemacht bei älteren Kindern, die wissen das, denen ist das sowas von klar. Und selbst bei den Jüngeren hat man häufig den Eindruck, dass die haben das im Blut. Ne? Die wissen ja in der Bereitschaftspflege, so klein sie auch sind häufig, wir können da nicht bleiben, es wird ein anderer Platz für uns gesucht. Und deshalb haben die das halt auch häufig schon erlebt bei anderen Kindern, die mit ihnen da zusammenleben und haben es im Blut so, aber ja. Es wird häufig als Blind Date verkauft.
Genau, und häufig gibt es dann diese Termine auch, also beispielsweise auf dem Spielplatz, wo man erstmal wirklich vor einer Distanz guckt und dann, da ist es dann ja wirklich ein bisschen blind, weil auf dem Spielplatz sind viele Familien und da kann es dann auch sein, dass ja, die Kinder davon gar nichts mitbekommen. Wie ist das denn für euch, so ein erstes Date zwischen den potenziellen Pflegeeltern und dem potenziellen Pflegekind? Ist ja für Pflegeeltern, das weiß ich, sehr, sehr emotional, häufig auch verbunden mit schockverliebt oder vielleicht auch nicht. Was heißt das denn überhaupt? Wie ist das denn aus eurer Perspektive? Und wie ist das für euch auch emotional? Das ist ja auch etwas, da kann ich jetzt auch nicht ganz ruhig bei bleiben, sondern das nimmt dann natürlich auch vielleicht
ja,
emotional.
Ja, total.
Mit,
ne? Man ist dann mit aufgeregt. Mhm. Wirklich. Also mir geht das wenigstens so. Oder, Edda?
Ja,
auch, ne?
Aber das sind so wunderbare, magische Momente.
Das ist unglaublich,
Gerade, wo du die Frage stellst, habe ich ganz viele Bilder im Kopf, die mir kommen von diesen Momenten, die ich schon miterleben durfte. Und das ist was wirklich
und vergesslich.
So das ist so emotional und das bleibt. Und das Schöne ist, dass man auch immer wieder mit den Familien darauf zurückschauen kann, wie war das damals? Und was ich auch mega finde, wenn die Kinder älter sind, mit denen dann, die hören das auch so gerne. Diese ersten Momente, wenn die noch klein sind, dann erinnern die das ja nicht mehr so bewusst, aber es erzählt zu bekommen, wie schön das schon vom ersten Moment war und auch wie die Kinder sich auf die neuen Pflegeeltern zubewegt haben und was sie denen schon sozusagen für Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das ist wirklich toll.
Soll ich mal eine Geschichte erzählen? Ich habe das so erlebt mit einer Familie, einer kinderlosen Paar, die sich ja das gut vorstellen konnten und in der Vorbereitung waren, diese war eigentlich quasi abgeschlossen und dann über ein Jugendamt im Ruhrgebiet, dann hieß es ja, da ist ein 10 Monate altes kleines Mädchen zur Vermittlung und das klang so ganz stimmig so und dann haben wir gesagt, ja gut, dann kommen wir jetzt mal und gucken uns. Ich bin da nicht hingefahren vorher. Ich habe dann nur die Information geholt, habe mich mit den Pflegeeltern ausgetauscht über die Information und das zeigte keinerlei Auffälligkeiten. War 10 Monate alt, war wirklich mini noch. Und dann sind wir dahin und saßen dann in so einem, beim Jugendamt, glaube ich, war gerade kein Raum zur Verfügung. Dann waren wir bei so einem anderen Träger noch, saßen wir in so Räumlichkeiten, etwas improvisiert in großer Runde mit der Bereitschaftspflegemutter, mit der Vormündin, mit der Jugendamtsmitarbeiterin, mit den Pflegeeltern und mit mir. Also es war eine große Runde und diese Kleine dabei. Und wir haben uns einfach so in die Runde gesetzt, sogar ein bisschen improvisiert auch. Und die Kleine saß dann bei der Pflegemutter und war sehr aktiv und der Pflegevater saß so quasi ihr gegenüber seitlich und er war eher so ein ganz zurückhaltender erstmal und er hatte so, ja, er, ihm war das irgendwie sowieso also ein großer Schritt da jetzt Familie und die Motivation war, glaube ich, sehr bei ihr. Er wollte das auch, aber nicht so euphorisch, er war eher so ein bisschen ruhiger in der ganzen Situation und hat das erstmal so abwartend hingenommen. Und dann ist die Kleine aber mit ihm in Kontakt gegangen. Er überhaupt nicht mit ihr, aber sie ist dann mit ihm in Kontakt gegangen und hat dann so richtig mit ihm so interagiert und hat dann letztendlich erst dann drauf eingegangen, ganz zurückhaltend, und dann wollte sie zu ihm auf den Schoß. Und das war so ein berührender Moment, weil da hatte sich im Grunde genommen dieses kleine Mädchen den Pflegepapa ausgesucht in dem Augenblick. Weil das war so besonders, also da reden wir heute noch drüber, wie besonders dieser Moment war. Sie war gleich verliebt. Sie hat das so ein bisschen saß ein bisschen weiter weg, beobachtet und war gleich angetan. Ja. Und er war sehr zurückhaltend, hat erstmal, ich guck mir das erstmal an, so. Und dann hat die Kleine ihn sich ausgesucht und blieb dann bei ihm auf dem Schoß. Völlig klar. Es war so, so beeindruckend. Da denken wir immer noch gerne dran zurück.
Ah, schön. Schöne Geschichte. Ja. Wie ist denn das dann weitergegangen? Dann geht's ja, nach dem ersten Kennenlernen geht's dann ja in so eine Anbahnungsphase. Genau. Dass man sich näher kennenlernt mit dem Ziel, dass das Kind das nötige Vertrauen aufbauen kann, dass es dann halt auch irgendwann einziehen kann.
Ja.
So, wie genau funktioniert's, wie war das in dem Fall?
Ja, da sind die Pflegeeltern dann erstmal regelmäßig ins Ruhrgebiet gefahren zur Bereitschaftspflegemutter, um die Kleine zu sehen und so ein bisschen in Austausch zu kommen, wie so der Tagesablauf ist und wie die Kleine sich so entwickelt hat. Und das war eine sehr, sehr professionelle Bereitschaftspflegemutter, die diesen Job, glaube ich, schon seit 30 Jahren oder so machte und die das sehr praktisch abgewickelt hat, die da emotional gar nicht so drin steckte, sondern das Kind eher so versorgte und war schon auch lieb, aber hatte auch einen etwas raueren Umgang mit dem Kind und die war da sehr praktisch so und hat da gar nicht viel Federlesen gemacht. Ich glaube, die Anbahnung hat gar nicht lange gedauert, 2 Wochen oder so. Also da sind die Pflegeeltern erst einmal hingefahren, die Werdenden, und dann irgendwann ist, glaube ich, auch die Bereitschaftspflegemutter da mal hin und dann ging das ruckzuck, war das Kind dann bei diesem Paar. Und dann geht die Geschichte ja noch weiter. Ich habe die Pflegeeltern gefragt, ich darf die erzählen. Und also das war dann etwas schwierig alles, weil dann war dann in der Situation die leibliche Oma väterlicherseits, sie war Vormundin. Und das war ein schwieriges Miteinander mit dieser Großmutter, die als Vormundin agierte, die, glaube ich, das System nicht verstanden hat, WPF, und da wenig hilfreich war. Und das zu vielen Konflikten führte, sodass dann doch ein Antrag nochmal bei Gericht dann ein Jahr später war, dass die Vormundschaft wieder, dass sie in der öffentliche Hand geht. Also, na, und die Großmutter, die abgibt. Und dann saßen wir bei Gericht. Und bevor ich zu diesem Gerichtstermin fuhr, wo es um diese Vormundschaft der Großmutter ging, rief mich die Jugendamtsmitarbeiterin an und sagte: Frau Pankow, diese leibliche Mutter von der Kleinen in der Familie, die hat jetzt vor 6 Wochen noch ein, oder vor 4 Wochen wieder ein Baby bekommen. Könnte sich die Familie vorstellen, die kleine Schwester auch aufzunehmen? Und da habe ich schon gedacht, und das war alles auf dem Weg zum Gerichtstermin. Ich dachte, oh Gott, natürlich, die haben immer schon vom zweiten Kind gesprochen und wie Geschwister und so. Das könnten sie sich gut vorstellen. Also sie vor allen Dingen, ne? Das wäre doch schön. Und dann sage ich, ich glaube, das würden die machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Großmutter aus diesem Vormundschaftsverantwortungsbereich herausgeht, dass das eine neutralere Person übernimmt. Ja, und dann kam der Gerichtstermin, dann wurde mit dieser Großmutter gesprochen und wie erschwert die Situation ist und wie wenig das hilfreich ist in der Situation. Und dann hat die auch diese Vormundschaft abgegeben. Und dann kam die, als wir aus dem Gerichtssaal gingen, kam dann die Jugendamtsmitarbeiterin auf mich zu und sagt, Frau Panko, haben Sie schon mit der Familie gesprochen? Sie können doch jetzt mit der Familie sprechen. Ich sage, das mache ich gleich. Und dann standen wir draußen vor dem Gericht und dann sprach ich die Pflegemutter an und sage, ja, übrigens, ich habe noch mit der Frau vom Jugendamt telefoniert und die Mutter hat noch ein Mädchen bekommen vor 4 Wochen. Könnten Sie sich vorstellen, das auch noch aufzunehmen, die kleine Schwester? Und dann schossen dieser Pflegemutter die Tränen in die Augen und sagt, ja, selbstverständlich, ne? Das machen wir. Und ich sage ganz ruhig, besprechen Sie das erst mit Ihrem Mann. Ne? Sagt sie, das brauche ich gar nicht besprechen. Fuhr sie nach Hause. Und dann war das klar. Und dann hat das wirklich 2 Wochen gedauert. Dann war das Baby auch bei denen. Und diese beiden kleinen Schwestern, die eine war dann ja schon knapp 2, die andere 4 Wochen alt oder 6 Wochen dann, die werden ja zusammen groß, sind inzwischen 5 und 3. Und sind ganz selbstverständlich wie Schwestern und in der Familie super gut angekommen, sind da in Bindung. Und ja, eigentlich ist das für die Pflegeeltern so ein Geschenk und für die Kinder auch. Und das ist so, das macht einen einfach glücklich, wenn man das so sieht, ne? Das ist so schön, dass sowas so manchmal so sich fügt, als wenn es so sein sollte.
So hört es sich gerade an der Stelle an. Und wenn dann alle Parteien sagen, das ist eine richtige Entscheidung, dann war es in dem Fall dann auch eine gute Entscheidung. Du hast es jetzt gerade noch mal gesagt, die Großmutter kannte das Modell westfälische Pflegefamilie nicht. Das war jetzt für mich gerade das Stichwort, da mal noch mal reinzugehen. Westfälische Pflegefamilien, so ist, unter diesem Modell arbeiten wir im Bereich von Dauerpflege. Könnt ihr, ohne da jetzt das komplette Modell, das kann man nochmal nachschauen, vielleicht packe ich den Link dazu nochmal in die Shownotes rein, dann kann man sich das nochmal ganz in Gänze durchlesen. Aber was heißt das für euch auf dem Platz im Arbeitsalltag? Was ist dieses Modell westfälische Pflegefamilien? Wodurch zeichnet sich das auch in der Arbeit für euch aus?
Also das ist ein Konzept, an dem ganz viele Träger im Reich Westfalen-Lippe sozusagen dabei sind. Und das hat halt sehr hohe Qualitätsstandards und bietet für die Pflegefamilien einfach so ein rundum Paket an. Also wir sind regelmäßig, wenn das Kind dann in der Familie ist, was wir ja auch vermitteln. Von da ab sind wir dann regelmäßig auch in den Familien vor Ort. Das heißt, es gibt verschiedene Beratungsschlüssel, entweder alle 4 Wochen, alle 6 Wochen oder alle 8 Wochen. Am Anfang ist es häufig eben alle 4 Wochen und stehen dann darüber hinaus auch mit allen möglichen Kompetenzen zur Verfügung. Wir sind ja Dreh- und Angelpunkt, wie wir eben schon gehört haben, zwischen Jugendamt, Pflegefamilie, leiblicher Familie und auch Schule, Kindergarten, Therapeuten und so weiter, sind eben auch so Entwicklungsbegleiter und bekommen eben auch selber regelmäßig in diesem System Fortbildung, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Auch was rechtliche Sachen angeht, sind wir immer auf der Höhe der Zeit sozusagen und können den Pflegeeltern damit gut auch begleitend zur Seite stehen. Wir bekommen regelmäßig 10-mal im Jahr Supervision und zwar nicht mit den Kollegen unseres eigenen Trägers, sondern das ist eine externe Supervision mit Kollegen von anderen Trägern zusammen und einem externen Supervisor. Das bringt nochmal eine andere zusätzliche Ebene mit rein, nochmal ganz viel Erfahrungswissen, Austausch. Und da profitiert man total von, selbst wenn man bei einem kleineren Träger arbeitet, dann ist das ein unglaublicher fachlicher Zuwachs, den man erfährt. Wir arbeiten da sehr methodisch. Genau, wir sind letztendlich auch für die Begleitung der leiblichen Familie zuständig, über die Besuchskontakte hinaus, also auch uns zu kümmern, zu schauen, ne, wo stehen die leiblichen Eltern gerade, gibt es vielleicht auch noch Geschwisterkinder, auch da sind wir sozusagen unterwegs und gucken auch, dass es Geschwisterkontakte geben kann, wenn das angesagt ist. Wir sind für die Pflegekinder Ansprechpartner. Wir machen mit denen Biografiearbeit, wenn sie dafür offen sind. Wir haben ein sehr schönes Lebensbuch entwickelt bei unserem Träger, das jedes Kind geschenkt bekommt, wenn es in die Familie einzieht. Und das können wir mit den Kindern letztendlich im Laufe der Jahre auch bearbeiten, wenn da Interesse besteht. Und das finden viele Kinder sehr, sehr spannend. Und wir sind auch ein ganz wichtiger Ansprechpartner für leibliche Kinder in den Pflegefamilien. Wir haben natürlich nicht nur ungewollt kinderlose Menschen, die Pflegekinder aufnehmen, sondern durchaus auch viele, die schon eigene Kinder haben, Erwachsene oder auch noch in der Familie Lebende. Und die haben häufig ganz viele Fragen und brauchen da auch unsere Unterstützung. Und wir werden da auch angefragt, hey, wieso verhält mein Pflegebruder oder meine Pflegeschwester sich gerade so? Oder ne, warum ist der oder die überhaupt gar nicht mehr bei seinen leiblichen Eltern? So, also da sind wir auch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt letztendlich. Ne? Zusätzlich bieten wir von unserem Träger Fortbildungen an für unsere Pflegeeltern, fachliche Fortbildungen. Wir bieten Aktionen an, wie Klettern im Kletterwald oder ein großes Sommerfest. Jetzt hatten wir gerade eine super große Kinderrechte-Veranstaltung mit einem Kinderrechte-Theater. Das ist super gut angekommen bei den Familien. Die waren sehr begeistert. Ja, und darüber hinaus gibt's auch eben Möglichkeiten, sage ich mal, sich einfach mal auf im kleineren Rahmen zu treffen. Wir bieten zum Beispiel auch Kochabende an für Pflegeeltern, wo die mit Beratern zusammen super was kochen können und sich dann einfach austauschen. Und dadurch entstehen natürlich auch unter den Pflegeeltern durchaus Bekanntschaften, Freundschaften, wo auch die Pflegekinder total von profitieren, nicht nur die Eltern. Das ist schön. Und auch für alle Seiten letztendlich Gewinn bringt. Ja, und wir bieten auch einmal im Jahr ein Wochenende an, wo wir mit Pflegefamilien zusammen wegfahren in ein Kloster und wo es ganz viele tolle Angebote gibt. Ja, und das ist einfach auch nochmal eine ganz besondere Sache, finde ich, wo man die Familie nochmal ganz anders erlebt, von morgens bis abends und auch darüber hinaus.
Und ich glaube, Kloster nicht, um zu beten, ne?
Nein, nein, genau. Das ist einfach ein schöner Ort, weil es ein tolles Haus gibt, wo das wir für uns alleine haben, super Verpflegung und auch ein tolles Gelände, wo wir Spielplätze haben und uns auch umtun können, sozusagen.
So, höre ich jetzt gerade so ein bisschen daraus. Das eine ist vom LWL, vom Rahmen der westfälischen Pflegefamilien, da gibt es ein Handbuch, wo quasi dann alle Sachen, beispielsweise wann, wie häufig ist die Frequenz, dass ihr als Familienberaterin in die Familie kommen müsst, das ist quasi geregelt und dass es weitere Zusatzangebote gibt und jeder Träger hat aber so ein bisschen einen individuellen Spielrahmen, was er genau mit den Anforderungen dann macht, wie er es dann genau umsetzt. Dass wir beispielsweise sagen, wir würden gerne ein Familienwochenende machen. Das ist dann quasi vom Träger dann aus. Ne?
Also was die Angebote angeht, ja, ist das individuell natürlich bei den Trägern unterschiedlich. Was die Beratungsintensitäten angeht, ist das natürlich verbindlich für alle und ja auch ein Qualitätsstandard sozusagen, wo die Pflegeeltern sich drauf verlassen können. Das ist aber nicht so, dass das für immer und ewig festgeschrieben ist, sondern dass man halt zweimal im Jahr oder einmal im Jahr ja ein Hilfeplangespräch hat. Und in dem Rahmen wird dann besprochen, wie viel Beratung ist notwendig, ne, wie viele Besuchskontakte gibt es. So, und daraus wird dann letztendlich geschaut, welche Beratungsintensität für welche Familie auch passend ist. Und wichtig ist ja, dass die Familie das auch möchte, dass sie das auch annehmen und umsetzen kann. Weil, ne, wenn man mehrere Kinder hat, ist das natürlich auch manchmal nicht ganz so einfach. Es gibt viele Termine dann.
Mir fällt noch ein zu unseren tollen Freizeitangeboten, die wir ja machen, haben wir tatsächlich im vergangenen Jahr das erste Mal auch ein Segelturn für jugendliche Pflegekinder angeboten, erfolgreich, da wir das Glück haben, eine wunderbare Pflegefamilie zu haben, wo der Pflegepapa halt eingesessener Segler ist und von dem der Vorschlag auch ausging, sich als Kapitän zur Verfügung zu stellen und der dann mit uns tatsächlich in Holland zum Segeln war und das war wirklich schön und das war auch für die Pflegekinder so ein besonderes Erlebnis, weil ich kann mich noch erinnern, ein Junge sagte dann irgendwann, sind wir hier alle Pflegekinder? Ja. Oh, super. Das fand er so toll, dass er mal nicht so das Ausnahmekind ist, sondern dass sie so ein Schicksal teilten und dann so eine Gemeinschaft hatten. Und ja, es war jedenfalls so viel Freude gemacht, uns allen, nicht nur den Jugendlichen, sondern auch uns teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen und auch der Familie, die sich weiterhin zur Verfügung stellt als Kapitän und Kapitänin, denn die Pflegemutter hat das Schiff gesteuert, das muss man auch sagen. Und ja, also das, ja, sowas machen wir halt, ne? So besondere Sachen. Und wo mit den Familien verwachsen. Und das gehört ja auch zu dem WPF-System, dass wir eben Sachen anbieten, aber wie, was wir anbieten, das obliegt dann uns und ja, auch unseren Bereitschaft, ja, genau. was wir an Zeit uns da, ne?
Und das ist ja. Nicht nur einfach an Freitag, du hast es ja gerade gesagt, das sind die Momente, wo Pflegekinder an der Stelle merken, es gibt auch noch andere Pflegekinder, es gibt junge Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben wie ich und sie dadurch auch noch Austauschmöglichkeiten bekommen, die sie im Schulalltag, im Verein oder so im Regelfall gar nicht haben. So, und das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr erleichternd sein kann für die Kinder.
Ja, das war da auch ganz deutlich, und die sind dann da auch losgezogen und durften auch, weil die ja nur schon älter waren, haben gesagt, ihr könnt da ja jetzt auch, wenn wir angelegt hatten, durften sie dann auch alleine losziehen, dass wir denen das auch zugetraut haben, das kriegt ihr schon hin, und dann kommt mal wieder zurück, meldet euch. Es hat alles super geklappt.
Ich glaube, die meisten waren ja auch aus unserer jugendlichen Gruppe, die sich regelmäßig ein paar Mal im Jahr...
Die treffen jetzt auch noch weiter und haben Kontakt, ne?
Genau, die treffen sich regelmäßig zum Bowlen und zu anderen Aktivitäten, Kanufahren, und ja, da sind auch schon Freundschaften entstanden, habe ich gehört, genau.
Das ist auch super.
Ja, cool. Das ist cool.
Du hattest es gesagt, Co-Beratung kommt ab und zu mit. Was ist denn genau diese Co-Beratung und wozu ist es eigentlich dienlich, da noch jemanden zu haben, der ein Auge auf die Pflegefamilie und das ganze System drumherum hat?
Co-Beratung ist eine große Besonderheit im WPF-System. Das gibt es eigentlich nur in diesem System. Und Co-Beratung heißt eigentlich, das sind die Berater von den Beratern sozusagen. Und das schlägt sich halt in vielen Bereichen nieder. Also zum einen ist es so, dass wir als Berater halt, wenn wir in Familien Schwierigkeiten haben oder offene Fragen oder uns selbst da vielleicht auch nicht ganz so sicher fühlen in manchen Dingen, dass wir das besprechen können und dass die Co-Berater uns dann sozusagen einfach auch nochmal neue Anregungen geben können oder ihre Sichtweise auf die Dinge, und dass die Co-Berater auch, wenn es Sinn macht, mit in die Familien kommen und man dann gemeinsame Gespräche führen kann. Co-Berater sind auch von Anfang an mit dabei, das heißt auch in der Vorbereitung ist es immer so, dass wenn wir Bewerber haben, die wir vorbereiten, dass auch ein Co-Berater sozusagen die kennenlernt und auch mit drauf guckt, auch wenn es dann um die Vermittlung eines Kindes geht, ist es immer besser und richtig, das Vier-Augen-Prinzip da walten zu lassen und dass die Berater sozusagen die Verantwortung da auch nicht alleine tragen, sondern dass das sozusagen gemeinsam mit den Co-Beratern passiert. Genau.
Silvia, Co-Beratung.
Co-Berater, ja, ich finde das immer ganz hilfreich, nochmal jemand Drittes dazu zu holen in die Familie, regelmäßig da auch noch mal Ideen und Gedanken hat. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe eine sehr große Nähe zu den Familien und verwachse dann schnell auch mal mit denen. Oder es könnte passieren. Und da ist es immer ganz gut, dass dann noch mal ein Dritter drauf guckt. Und ne, ob das alles so, oder auch noch mal Anregungen gibt oder Ideen hat, damit man eben nicht immer so im eigenen Saft dann da brät.
Genau, dass man auch nicht Teil quasi dieser Familie. Weil
Teil des Systems, ne? So sehr wird, ne? Also man ist es ja schon, aber nicht zu sehr so, sondern da auch immer wieder den nötigen Abstand findet. Und da ist das ganz gut, wenn da ein Dritter regelmäßig draufschaut, und das macht die Co-Beratung, das ist schon hilfreich.
Ich höre so ein bisschen sowohl Ergänzung, manchmal vielleicht so auch, vielleicht mal ein kleines Korrektiv, so eine andere Brille aufgesetzt, aber auch ein bisschen Entlastung.
Auf jeden Fall,
vor Ort, ne?
Ja. Und das ist, ich habe eben gedacht, so ein bisschen wie bei den Familien, die uns anrufen, wenn sie Probleme haben. Also wenn ich dann irgendwie offene Fragen habe oder wenn ich sicher bin, rufe ich halt gern den Co-Berater an oder wenn der gerade zufällig auch im Büro ist, spreche ich den dann an und sage, Mensch, lass uns doch nochmal eben über die und die Situation sprechen. Oder das finde ich immer auch entlastend. Klar, und irgendwie ist man sich einfach dann auch noch sicherer und man teilt die Verantwortung. Ja, das ist auf jeden Fall eine Rückendeckung auch.
Ja, finde ich auch.
Okay, ich packe dieses, das Handbuch vom WPF-System, packe ich gerne nochmal den Link rein. Das ist, glaube ich, spannend, sich das auch nochmal anzuschauen, so auch für interessierte Pflegeeltern. Was bekomme ich eigentlich im Rahmen dieses WPF-Systems? Das finde ich an der Stelle immer gut, dass man sich das anschauen kann, damit auch hinterher sagen kann, welche Rechte habe ich denn beispielsweise auch als Pflegeeltern? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir kommen so langsam zum Abschluss und ich habe schon so ein, zwei schöne Erlebnisse und nennen wir sie Erfolgsgeschichten, Sternstunden, Glücksmomente gehört. Und ich würde gerne noch ein, zwei weitere hören, denn ich glaube, da gibt es einige. Habt ihr so besondere Momente, wo ihr denkt, die kommen mir irgendwie immer wieder mal wieder in den Sinn? Oder eine besondere Geschichte von einem Kind, wo ihr dachtet, Mensch, dass das so geworden ist, das berührt mich bis heute. Gibt es da solche besonderen Momente? Edda, ich fang vielleicht mit dir an. Du bist jetzt so lange mit Pflegefamilien unterwegs. Da hast du bestimmt einige spannende und auch emotionale Geschichten erlebt.
Mm. Ja, ich habe gerade schon überlegt, wow, mir fallen recht viele ein. Aber eine Geschichte, die hat mich wirklich sehr bewegt. Und das war ein Mädchen, kam wirklich aus, einer sehr schwierigen leiblichen Familie, hatte auch noch einen älteren leiblichen Bruder und die beiden waren wirklich echt lange im Kinderheim, wirklich lange, ich glaube 3 Jahre länger, als sie eigentlich in ihrer leiblichen Familie war und sie war dann schon über 5, als sie dann, als ich diese Anfrage auf dem Tisch hatte. Und ich dann gleich dachte, oh krass, das könnte tatsächlich das richtige Kind sein für eine Familie, die wir vorbereitet hatten damals und die auch schon eine Pflegetochter hatte, die älter war. Es passte vom Abstand auch gut. Und ja, da war aber wirklich auch nochmal die Frage, würde dieses Mädchen überhaupt noch in der Lage sein, sich nochmal richtig einlassen zu können, ne? Weil die wirklich schon 5,5 war und die hatte eine leibliche Mutter, die sehr psychisch krank war und die Vermittlung, die hat stattgefunden, das Mädchen ist dort eingezogen und es war wirklich auch in den ersten Jahren nicht einfach, also das Mädchen hat am Anfang wirklich gedacht, die Pflegefamilie wäre die Gruppe, die hat dann die Pflegefamilie Gruppe mit dem Namen genannt und hat gar nicht wirklich verstanden, was bedeutet eigentlich Familie sein, so. Ja, das war aber auch ein recht intelligentes Kind tatsächlich und genau wie der Bruder auch. Wir haben auch sichergestellt, dass die Kinder, die Geschwister sich regelmäßig gesehen haben. Also die Pflegefamilien haben sich dann regelmäßig getroffen mit den Kindern. Und das Mädchen ist immer besser sozusagen in diese Familie reingewachsen. Die hat auch am Anfang sprachliche Probleme gehabt, Logopädie bekommen. Und das wurde hinterher auch wirklich besser. Wow. Und sie ist dann wirklich auch auf eine weiterführende Schule gekommen, auf die Gesamtschule und hat dann hinterher, Wahnsinn, die hat wirklich ihr Abitur geschafft. Und die hat dann, wenn wir Familiengespräche gemacht haben, hat sie immer gesagt, Mensch, also was ich mir für später wünsche, dass ich irgendwo in einem Haus lebe und für meine Eltern, also meine Pflegeeltern, sozusagen da noch so ein Anbau ist, damit ich mich auch um die kümmern kann. Und das war ihr unglaublich wichtig. Und bei aller Introvertiertheit, die sie auch hatte, was es den Pflegeeltern manchmal nicht so leicht gemacht hat, hatte die auch was unglaublich Wertschätzendes. Also die hat so vor allem auch an ihrem Pflegevater gehangen, muss man sagen. Ja, und die ist wirklich, nachdem sie ihr Abi geschafft hat, haben alle gemeinsam beschlossen, dass sie adoptiert wird. Und sie war wirklich, am Ziel ihrer Träume tatsächlich. War unglaublich glücklich. Und ich weiß auch, also es ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich habe noch ein bisschen Kontakt und weiß auch, dass der Weg danach, sie hat dann eine Ausbildung angefangen und hatte total viel Spaß dran. Also ihr Weg ist gut weitergegangen. Und das, obwohl sie wirklich so einen schweren Start ins Leben hatte und obwohl es so viele Fragezeichen gab. Das war toll. Und sie hat auch, also bei ihr war das so, dass sie keine Kontakte zu den leiblichen Eltern wollte. Und sie hat trotzdem auf ihre Art mit mir zusammen und auch mit ihrem Bruder zusammen ihre Geschichte ein Stück weit bearbeitet und hat auch zu mir gesagt, ja Mensch, irgendwann werde ich die auch mal treffen, aber wenn ich soweit bin. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann kannst du dir auch gut überlegen, welche Rahmenbedingungen dafür wichtig sind, dass es dir dabei gut geht.
Wow. Ja. Also in dem Alter von 5 Jahren hat sie nochmal neu gelernt, was es überhaupt heißt, Familie zu sein.
Ja.
Das Konzept Familie.
Und was ich an diesem Mädel auch richtig toll fand, die hat intuitiv wirklich auch das gemacht, was ihr gut tat. Also die hat ganz lange Leistungssport betrieben und die war unglaublich sportlich und hat sich da auch ganz viel Gutes mitgetan, sozusagen auch viel Stress mit verarbeitet und war auch ein wirklich ausgesprochen hübsches Mädel, muss man wirklich sagen. Mit sehr viel Gefühl für Schönheit, Einrichtung, Struktur. Ja, das war schon sehr besonders.
Oh, dass du die auch so lange begleiten konntest, da kann ich natürlich nicht mit aufwarten. Ne? Das denke ich manchmal, wenn ich dann aufhöre zu arbeiten. Man hängt ja doch an den Kindern und wenn man die so von Anfang an dann in den Familien erlebt und wie die sich entwickeln. Und dann denke ich oft, Mann, wie mögen die wohl sein, wenn die erwachsen sind. Vielleicht habe ich dann noch mal die Chance, die zu sehen und zu erleben. Weil die machen ja teilweise wirklich unglaubliche Entwicklungsschritte. Und diese Pflegeeltern finde ich immer wieder bewundernswert, auch was die leisten.
Ja.
Mit wie viel Liebe und ja, Warmherzigkeit und Offenheit und was die auch manchmal aushalten.
Ja, also wenn ich das noch hinzufügen darf, dass diese Pflegeeltern waren auch ungewollt kinderlos. Wie gesagt, die haben ja zwei Pflegekinder aufgenommen. Und was die mir wirklich so auch zum Schluss gesagt haben, das hat mich so aus den Schuhen gehauen, muss ich ehrlich sagen. Also die haben wirklich gesagt, dass sie so dankbar dafür sind, dieses Leben gelebt zu haben und auch mit dieser ungewollten Kinderlosigkeit Frieden geschlossen haben und dass sie, wenn sie diese beiden Kinder nicht aufgenommen hätten, niemals diese Menschen geworden wären, die sie jetzt sind. Und das habe ich gedacht, wow, wirklich, das von Pflegeeltern zu hören, die wirklich auch einen Schuh mitgemacht haben mit beiden Kindern, das fand ich wirklich Wahnsinn. Und das ist auch so, die sind wirklich immer weiter gewachsen und die Pflegemutter hat sich sogar hinterher noch im pädagogischen Bereich auch qualifiziert und Wahnsinn.
Ja, die wachsen alle.
Ja.
Aber wir wachsen auch.
Ja.
Im Grunde genommen.
Ja, aber das so zu hören,
ne, aber das
war nochmal wirklich toll. Wahnsinn. Mhm. Ganz besonders. Boah, da laufen wir jetzt einen Schauer über den Rücken.
Oh, ich bin ganz gerührt.
Ach, Silvia, fällt dir denn auch noch eine Geschichte ein? Ist jetzt natürlich schwer zu toppen, diese
Geschichte. Ja, das ist natürlich, kann ich jetzt gar nicht so toppen. Ne?
Aber es ist auch gar nicht unser Anspruch.
Nein, gerade. Ist gar nicht der Anspruch. Ja. Ne? Aber es gibt ja so viele auch andere. Ich hatte irgendwie, gestern saß ich in der Pflegefamilie, da sprachen wir noch, wie das Kind zu denen kam. Und das war dann schon das zweite Pflegekind. Also die haben 3 leibliche, 1 Pflegekind hatten sie dann schon und haben dann noch 1 bekommen. Und das war dann so, das war dann schon in der Schwangerschaft der Mutter klar, dass die das nicht wohl schaffen wird. Und man hat dann aber nochmal mit der Mutter versucht, über das Mutter-Kind-Heim, ob es dann vielleicht doch noch gelingt, die Versorgung, und hat dann festgestellt, dass das nicht klappt. Aber die Pflegefamilie war die ganze Zeit angeschlossen. Also sie standen quasi in Bereitschaft, wenn es nicht klappt, dass sie dann verfügbar wären und hatten sich auch noch ein Kind gewünscht. Und dann weiß ich noch, sprachen wir gestern drüber, wie ich dann von dem Jugendamt die Information bekam, die leibliche Mutter schafft das nicht, was natürlich auf der einen Seite ganz traurig ist und furchtbar und Ist aber, dann konnte ich auf jeden Fall diese Pflegefamilie anrufen und habe genau gewusst, die werden jetzt umfallen, ne, wenn die das hören. Und ich noch gesagt habe, sitzen Sie, ne? Und dann ja, ich sage ja, also das Kind kann jetzt abgeholt werden aus der Mutter-Kind-Einrichtung. Und dann musste er aus der Schule, er arbeitet weiter entfernt in der Schule, in der Schulleitung, der kam dann mit fliegenden Fahnen angefahren und dann sind wir alle ins Ruhrgebiet gefahren und in die Mutter-Kind-Einrichtung und haben das Kind geholt und 6 Wochen alt. Und das war so dieser Moment, wo die das Kind auf dem Arm hatten. Gott, das war so berührend, wie wenn ein Kind gerade geboren wurde, auch so ist das so ein Stück weit, ne? Dieser Moment, das Kind, die Wahrnehmung des Kindes, der erste Kontakt, und ich habe das gleich fotografiert und noch verschriftlicht für mich den Moment, um das irgendwie festzuhalten, weil die natürlich auch ganz aufgeregt waren und so, ne? Und jetzt ist die Kleine 2 geworden und ist eine ganz wilde Maus und ganz selbstbewusst und eine kleine, aber ganz starke Persönlichkeit und weiß ich zu behaupten, und es ist wie ein leibliches Kind. Das sieht man ja nicht mal optisch an, dass sie nicht aus dieser Familie stammt. Also das ist verrückt, ja. Und das ist aber auch eine Pflegefamilie, die auch eben mit ganz viel Liebe und Ruhe agiert. Also wenn man da reinkommt, ich habe immer gesagt, wenn ich Pflegekind wäre, ich würde da groß werden wollen, weil die so ruhig und entspannt sind und sich überhaupt nicht aufregen, wenn da mal was umfällt oder wenn mal was nicht klappt. Ja, dann wird er ganz ruhig drauf eingegangen und dann wird es fertig gemacht. Also es ist so alles so unaufgeregt, genau wie Kinder das so brauchen, dass man einfach entspannter wird. Und ja, und das können die super, super gut. Ich bin immer ganz beeindruckt. Da denke ich, wow, da kann man auch was von lernen.
Oh, Edda, Silvia, ich danke euch vielmals für dieses Interview und die Einblicke in eure Arbeit, die, wie ich jetzt heute, natürlich merke ich das jeden Tag, wenn ich irgendwie im Büro neben euch sitze, natürlich auch mal sehr herausfordernd sein können. Das darf man natürlich nicht missachten, aber auch sehr, sehr erfüllend sein können. Und dafür, für dieses Interview, danke ich euch vielmals.
Ja, danke auch,
ja,
dass wir gefragt wurden.
Danke für die tollen Fragen, Steffen. Ja.
Das war ein wirklich tolles und spannendes Gespräch. Man merkt, wie sehr die beiden für ihre Aufgabe brennen und mit wie viel Herzblut sie Pflegefamilien begleiten. Wenn ihr euch noch tiefer mit dem Thema beschäftigen möchtet, findet ihr, wie eben angesprochen, in den Shownotes den Link zum Handbuch zu den Qualitätsstandards des Systems Westfälische Pflegefamilien vom LWL Landesjugendamt Westfalen, nachdem wir vom Netzwerk Pflegefamilien im Bereich der Dauerpflege arbeiten. Und dann habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Wir haben nämlich vom Netzwerk Pflegefamilien eine Musikplaylist bei Spotify erstellt. Mit vielen tollen Songs rund um das Thema Kinderrechte und Kinderstärken. Musik von KünstlerInnen wie Mira, Digger, Olli Schulz, Antje Schumacher, Deine Freunde und viele mehr. Also Musik, die auch Eltern gefallen kann. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes oder auf unserer Homepage unter www.netzwerk-pflegefamilien.de. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.